Muy buenos días. Einen schönen guten Morgen in Español. Ja, wir freuen uns wirklich riesig, wieder hier zu sein nach, wie Edith schon sagte, 2,5 Jahre. Und ich bringe euch auch ganz liebe Grüße mit von unserem Mitkämpfer, wie er sagt, Martin Lüthjohann. Wir haben erst vor kurzem miteinander gesprochen und er schickt euch herzliche Segenswünsche. Und vielleicht denkt ihr auch an ihn, er wird mit Hans Harter in den nächsten Tagen nach Pakistan fliegen. Ja, also ich denke, die brauchen wirklich Gebet, das ist eine heiße Sache. Ja. Sie sind mutig und gehen voran und so wollen wir das auch tun. Ja, ihr Lieben, Gedi hat euch mitgenommen auf die Reise nach Spanien. Ich nehme euch auch mit auf eine Reise. Ja, ist Urlaubszeit, gell? Noch? Nach Griechenland. Und auf eine ganz bestimmte Insel. Ja, der Apostel Paulus war ja viel unterwegs, hat viele Gemeinden gegründet und eine davon ist auf Kreta. Und wie ihr sicher auch schon gehört habt, er hat ja auf Kreta die Gemeinde erbaut, also nicht nur gebaut, sondern er hat dann gleich einen Bruder, der ihm sehr lieb war, so wie ein Sohn. Ja. Timotheus war einer davon, aber der Titus war etwas älter, aber war genauso an sein Herz gewachsen. Und dann hat er eben den, wie heißt der auch jetzt, der Brief? Titusbrief natürlich, gell? Geschrieben. Also, das war so, nach seiner ersten Gefangenschaft war er in Kreta und dort hat er dann Titus zurückgelassen als Gemeindegründer. Und das könnt ihr alles im Titusbrief lesen, sind nur 3 Kapitel, die sind wirklich sehr gut zu lesen. Gerade die ersten und zweite Kapitel, diese Anleitungen, ja, sind wunderbar für jeden, der mal Leiterschaft oder irgendwie was bauen möchte, ja, Gemeinde bauen. Da hat man wirklich gute Richtlinien. Und ich möchte aber nicht darauf eingehen. Ich habe im 3. Kapitel etwas gelesen, das mir und sicher auch vielen, die es schon gelesen haben, geholfen hat. Ja? Und deshalb möchte ich es auch weitergeben heute. Ich möchte gerne aus Titus 3, Verse 3 bis 8, mit euch lesen. Genau, und hier habt ihr schon die Überschrift zu dem Thema: Vom Rebellen zum Erben der ewigen Hoffnung. Seid ihr sicher gespannt, ja? Wie kommt man vom Rebellen zum Erben? Wir werden sehen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, Herr Jesus, dass du das lebendige Wort bist und dass wir durch dich immer wieder neu erfahren dürfen, was es heißt, ja, frei zu sein, raus aus dem Gefängnis. Herr, du bist wunderbar und wir möchten dich bitten, dass jetzt auch du, Heiliger Geist, hier einfach fließt, einfach Gnadenströme fließen dürfen, dass jeder, der jetzt hört oder mitsieht oder ja auch nicht hier sein kann, einfach diese Botschaft durchs Herz geht und wirklich Erweckung geschieht, ja, da wo noch keine Umkehr ist, dass du hinführst, Herr Jesus. Wir danken dir, wir loben und preisen dich und bitten dich um deinen Segen. Amen. Ich beginne mal beim Titus 3, Vers 3 bis 8 möchte ich gerne mit euch lesen. Vergessen wir nicht, auch wir waren früher unverständig und Gott ungehorsam. Wir gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir hassten andere und andere hassten uns. Aber dann wurde die Güte Gottes, unseres Befreiers und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar. Er rettete uns, nicht weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. In seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht, durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Und das wirkte der Heilige Geist, den Gott uns durch unseren Retter, Jesus Christus, in reichem Maß geschenkt hat. Noch 7 und 8. So sind wir allein durch seine Gnade von aller Schuld befreit. Als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Und das steht unumstößlich fest. Amen. Ja, das ist Gottes Wort, das ist sicher wahr, was wir da lesen. Und ich möchte diesen Bibelabschnitt in 3 Aspekte aufteilen. Der erste Aspekt zeigt uns unser Leben in Rebellion, versklavt, gefangen. Ja? Johannes, du hast es vorher erwähnt mit dem Gefängnis. Gell? Und das ist nämlich genau das. Gefangen? Ja, warum? Wenn wir nochmal den Text kurz lesen, wir waren unverständig, Gott ungehorsam, wir gingen in die Irre, wir wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Was bedeutet beherrscht? Wenn man das Wort jetzt ein bisschen mal aufteilt, ja, wir wurden von einem falschen Herrn, der über uns herrscht, wurden wir gefangen genommen und haben es gar nicht gemerkt. Ja, weil wir waren ja in der Welt. Wir haben da gelebt, so als wären wir frei. Wie viele Menschen ja singen, ja, ich bin frei, alles ist erlaubt. Ja, von wegen, ja. Es gibt dann immer eine Grenze, bis wohin der, wie der Sache dann führt. Weil Bosheit und Neid bestimmten unser Leben, das haben wir gerade gelesen. Wir hassten andere. Ja klar, Mensch, und der andere hassten uns. Ist ja logisch, ja. Wie man in den Wald reinruft, so halt's auch zurück. Welch ein brutaler Rückblick, ja, würde einer sagen, hä? Habe ich das erlebt? Ich denke, wenn Paulus das so schreibt, dann geht er von sich selber auch aus. Und ich auch. Paulus war früher Saulus, darf man nicht vergessen. Wir dürfen gerne Apostelgeschichte mal lesen, ja? Kapitel 7, wo Stephanus gesteinigt wurde, da stand er dabei und hat sich gefreut über den Tod eines Jünger Jesu. Und dann ging es hier weiter, ja? Er hat Briefe von den Regierenden gebeten, um weiter die Jünger zu verfolgen. Aber auf dem Weg nach Damaskus geschah etwas, ja. Da begegnete ihm Jesus. Und da wurde von Saulus Paulus. Aber es war eine harte Zeit. Er musste 3 Tage so erschüttert. Müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr das mal lest, Apostelgeschichte 9, hat es nicht gegessen und nicht getrunken. Ich glaube, der war am Ende. Tiefste Depression, würde ich sagen, ja. Weil er dachte, oh Mann. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Am liebsten würde er sterben, denke ich mal. Ja, weil Satan versucht, alles zu verderben und zu versklaven. Und es sagte Herr Jesus schon ganz klar im Johannes 8,44, der Satan, der war schon von Anfang an ein Mörder, stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin, ja, der Vater der Lüge. Und wisst ihr, Geschwister, wenn wir Menschen begegnen, gerade in der Mission, in der Arbeit, dann merken wir ganz schnell, ja, in welche Richtung es geht oder von wo sie kommen oder in was sie drinstecken, Alkohol, Drogen, sonst irgendwie. Ich habe es selber miterlebt. Und da sagt mir der Herr immer, halt, Moment mal, stopp, richte nicht. Denn ich habe die auch nicht gerichtet, ich habe dir vergeben. Das heißt, ich darf demütig, ja, die Menschen mit der Liebe Jesu hinführen. So wie Jesus mich geliebt hat, mich rausgeholt hat. Also allein aus seiner Barmherzigkeit, wie wir es gelesen haben, die unverdiente Barmherzigkeit Gottes, hat uns rausgeholt. Und das ist nämlich genau dann der zweite Aspekt. Nicht, weil wir so brav und gut waren, nein, hier steht es. Aber dann, ja, als wir Jesus erkannten, aber dann wurde die Güte Gottes unseres Befreiers und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar. Er rettete uns, nicht weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. In seiner Barmherzigkeit hat er uns jetzt zu neuen Menschen gemacht. Also jetzt haben wir erkannt, ja, wie wir früher waren und was jetzt geschehen ist. Und wenn Paulus das hier in dem Brief so an Titus schreibt, wie gesagt, dann hat er das Ereignis noch so richtig in den Gliedern, ja, in den Knochen. Dann weiß er, was er erlebt hat. Und ich denke, jeder wahre Christ, ja, kann sagen, ja, ich habe Jesus erlebt. Ich war verloren. Nun bin ich errettet, gerettet aus seiner Hand, ja. Er hat den Sieg, er hat die Ketten gesprengt und er hat den Sieg auf Golgatha am Kreuz für uns errungen. Halleluja. Amen. Und genau das bildet das Fundament unseres Glaubens. Ja, das steht ja auch hier. Darauf können wir uns verlassen. Wir wissen gewiss, was Jesus getan hat. Aus reiner Barmherzigkeit hat Gott uns herausgeholt. Und wenn wir jetzt, ja, gerade wo wir hergefahren sind, hat es so richtig schön in Strömen geregnet. Und beim Gebet, ja, kam ja auch so wieder das, wow, das Wasser, das fließt aus einer Quelle. Und ich denke, wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Ja, von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Und wisst ihr, das bedeutet, dass Gott uns nicht nur so, ja, tröpfchenweise gibt, ne, so einen kleinen Schluck Wasser, sondern da fließt es, ja. Das ist eine Quelle, die unendlich ist. Und ich erinnere mich gerade, wir hatten in der Zeit, wo wir von 2001 bis 2005 in Burjana waren, hatten wir Freunde, die haben uns mal in eine Quelle geführt. Das war so 50 oder 40 Kilometer im Landesinneren. Da, wo wir jetzt auch euch Bilder gezeigt haben, wo Freunde jetzt auch das Haus haben. Und da sind wir hingefahren, eine wunderbare Quelle. Und die kam aus einem Felsen raus, ja. Und da haben wir dann 50 Kanister mitgenommen, ja, für die Gemeinde und für alle Freunde. Das ist doch richtig gutes Quellwasser. Aber wie gut muss das von Jesus sein, ja? Noch viel besser, noch frischer. Und da bekommen wir keinen Durst mehr. Wenn wir mit Menschen so, ja, deshalb auch gerne spazieren gehen am Meer und sehen das Wasser, die unendliche Tiefe, die Liebe Gottes, dann kommt mir auch immer wieder dieser Bibelvers, Johannes 8, Vers 12. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht für die Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherren, sondern er hat das Licht, das ihm zum Leben führt. Wenn man vom Wasser redet, dann bekommt man Durst. Danke. Viele Menschen irren umher in der Dunkelheit, ohne es zu wissen. Sie laufen in einem Labyrinth umher. Und ihr kennt ja, Labyrinth, da ist ein Eingang, aber bis man den Ausgang findet, ja, das kann dauern. Vielleicht manche finden ihn nie. Und das erleben wir immer wieder, wenn uns Menschen begegnen, hoffnungslos am Ende. Die erste Krise war ja 2008, da wurden ja viele Betriebe zugemacht, die ganze Bauindustrie zusammengebrochen. Dann ging es ab 2012, 2013 ein bisschen hoch und jetzt ist wieder alles zusammengebrochen. Und viele haben bankrott gemacht. Viele, wir waren in Valencia und haben jeden zweiten Laden geschlossen. Ja. Oder wird verkauft oder wie auch immer. Und dann begegnen uns die Menschen und sagen, ja, ich habe keine Hoffnung mehr. Und da gilt es, ja, wirklich das zu sagen, ja, es gibt eine Hoffnung, raus aus der Dunkelheit. Jesus ist das Licht am Ende von diesem Tunnel, ja. Das ist ein Tunnel, wo alles so schwarz aussieht, wenn man drin steht, aber wenn man nach hinten schaut und so ein kleines Licht, einen kleinen Schimmer sieht, dann darf man die Menschen an die Hand nehmen und sagen, komm, wir tun jetzt Schritte im Glauben, ja, Schritte im Glauben voran zu Jesus hin. Und da kommen wir dann hin. Und das ist ein Wunder, ja, das ist ein Wunder, das nur Gott tun kann. Und da können wir auch nur darum beten, dass er Menschenherzen berührt, weil es ein Gnadenwerk ist. Ja, und der dritte Aspekt ist der sag mal, der größte und wunderbarste, das Gnadengeschenk Gottes. Wir lesen wieder weiter den Text in Titus 3, 5 und 6. Er hat uns zu neuen Menschen gemacht durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Und das wirkte der Heilige Geist, den Gott uns durch unseren Retter Jesus Christus in reichem Maße geschenkt hat. Merkt ihr, ganz bewusst habe ich in reichem Maße mal unterstrichen, weil wieder dieser Aspekt, ja, wenn Gott uns gibt, dann gibt er uns nicht nur so, wie sagt man, ja, hier sind wir nicht mehr im Schwäbischen, gell, so Gutzle, gell, so ein klein, gerade so, ne, damit es reicht. Nein, er gibt uns im Überreich, überreich beschenkt, ja, ein Übermaß. Und das ist, was wir dann aber entgegennehmen müssen, dieses Geschenk. Wenn Gott uns etwas schenkt, ja, ich kann jetzt auch jemandem sagen, ich schenke dir was, ne, eine Flasche Wasser, aber dann musst du schon herkommen, so zu holen, ja. Und wer nicht kommt, okay, Pech gehabt, dann behalte ich es. Und so ist es mit den Menschen, ja. Wir können ihn Jesus anbieten und sagen, möchtest du Jesus annehmen? Das ist ein Gnadengeschenk, du brauchst nichts tun. Ja, außer, ja, das ist alles Schwierigste. Erkennen, die Sünde erkennen, bekennen, ja, auf die Knie gehen, Buße tun und umkehren. Und das wissen wir viele, ne? Verstehen vom Kopf her vielleicht, ja, okay, das ist der Weg zum Glauben, aber bis er dann ins Herz kommt, die Umkehr, da braucht man dann viel Geduld und Gebet. Aber dann, ja, das ist das Wunderbarste. Und ich denke, das dürfen wir auch immer wieder sagen. Was ist unsere Hoffnung? Und Titus 3, 7 und 8 sagt, Paulus das so wunderbar, so sind wir allein durch seine Gnade von aller Schuld befreit. Also, was bedeutet das, alle Schuld? Ich habe immer wieder so ein Bild gesehen, dass auch viele, ja auch Christen, noch mit so einem Rucksack rumlaufen, ne? Obwohl die Schuld bei Jesus abgegeben ist, aber in dem Rucksack, Johannes hat vorher was gesagt von Vergebung. Und wenn da Unvergebenheit drin ist, dann wird er immer schwerer. Ja? Und das ist ein großes Problem, das wir alle haben. Ja? Ich zuallererst. Und viele, wenn man diesen Rucksack nicht abgibt und bei Jesus sagt so, alle Schuld, alles. Herr, hier steht es doch geschrieben, wir sind von aller Schuld befreit. Und jetzt kommt das Schönste, halt seine Kinder und Erben. Dürfen wir Hoffnung auf das ewige Leben haben? Wir dürfen es jetzt, heute, hier haben. Halleluja. Und das steht unumstößlich fest, ja. Wisst ihr, wie Martin Luther sagt? Wir hatten eine Lutherbibel, da steht's. Und das ist gewisslich wahr. So, da gibt's nichts mehr. Ja. Luther war immer sehr klar, ne, in dem, was er gesagt hat. Und ich denke, wenn das so klar ist, dass das Wort Gottes unumstößlich ist, das ist wahr, ja, woran zweifelt man da noch, ja? Wenn die Menschen das nicht verstehen, wir können immer wieder neu versuchen, ja, mit Liebe, mit Barmherzigkeit, so wie Jesus auch getan hat, ihnen das nahe zu bringen. Aber es gibt ja nichts Schöneres, als diese Hoffnung auf die Ewigkeit, ja, bei Gott zu sein. Und ich habe da noch einen Bibelvers aus dem Römerbrief, weil Paulus hat das hier so wunderbar zusammengefasst, finde ich. Könnte nicht treffender sein. Römer 5, Vers 1 und 2. Nachdem wir durch den Glauben, ja, an Jesus Christus von unserer Schuld freigesprochen sind, also alle Schuld ist weg, ja, wir dürfen sie ins tiefste Meer, haben wir vorher gesungen, gell, im tiefsten Meer versenken. Aber wisst ihr was, da müssen wir ein Schild hinstellen. Angeln verboten. Ja? Haben wir mal gesehen auf einer Karte. Und da sind wir freigesprochen. Dann haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Er ist die Tür des Lebens, ja, im Johannesevangelium. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen, jetzt und hier, dürfen wir darauf vertrauen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben in der Ewigkeit. Halleluja. Und diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude. Ja. Egal, was um uns herum geschieht, liebe Geschwister, egal, was für Stürme toben, aber nichts und niemand kann uns diese Hoffnung rauben. Amen? Weil das steht fest, Gott hat uns zu Erben gemacht, zu Söhne, zu Töchter seiner Herrlichkeit. Ja? Bei ihm dürfen wir sein. Jetzt schon in Gedanken, im Herzen dürfen wir mit ihm verbunden sein. Und es gibt kein größeres Geschenk, das man ja, Menschen sagen kann oder das es für die Menschheit gibt. Darum kam Jesus auf die Welt. Darum starb er am Kreuz und ist auferstanden. Und das ist immer so interessant, ja, wenn wir mit unseren Freunden Katholiken reden oder so und da hängt da mal ein Kreuz und da ist Jesus dran und dann sage ich, ja, der ist aber nicht mehr da, ja. Der ist schon weg, der ist auferstanden, der lebt, der sitzt in der Herrlichkeit und da dürfen wir hin. Also komm, machen wir uns auf den Weg, vertrauen wir ihm. Ja, darum haben wir einen wichtigen Auftrag. Unsere Mission, ja, Gidi hat vorhin die Gebetskarte gezeigt, da steht MT28 drauf. Jetzt viele haben uns gefragt, was ist das jetzt, MT28? Ja, okay, auch. Aber ich sage immer, das ist unser Auftrag. Matthäus 28. Matthäus 28, das ist unser Auftrag für alle lieben Geschwister. Ihr seht's ja. Deshalb hat Jesus gesagt, geht hinaus in die ganze Welt, ruft alle Menschen, ja, eure Nachbarn, eure Arbeitskollegen oder Studienkollegen oder Freunde, ruft sie dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und ja, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und dann sagt Jesus noch das Fantastische, das Allerbeste. Und ihr alle dürft sicher sein, ich bin heute bei euch, morgen nicht mehr, nein. Bitte? Alle Tage, immer, gell, alle Zeit. Das muss uns doch mal wirklich so bewusst werden jetzt, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Also ohne Jesus können wir nichts tun. Mit ihm alles. Halleluja. Ja, das ist die Botschaft, die wir als seine Jünger, als Hoffnungsträger hinaustragen möchten. Ich möchte noch kurz das zusammenfassen. Was haben wir erlebt durch diesen Abschnitt? Ja, unser Leben früher in Rebellion, versklavt, gefangen in Ketten. Wir wussten nicht, was gut und was böse ist. Wir haben das getan, was wir wollten. Und der Satan hat viele dadurch in Tod gestürzt. Selbstmord. Ich habe auch Freunde erlebt, die in der Drogen-Alkohol-Szene nicht mehr rauskamen. Mich hat er rausgeholt. Halleluja. Aber wodurch? Gott hat die Befreiungsaktion gestartet. Er hat es getan, nicht weil ich so gut war. Nein, das Opfer durch Jesu Opfer am Kreuz. Und dann das dritte, das große Gnadengeschenk. Wir sind nun Erben. Wir sind es heute, hier und jetzt des ewigen Lebens. Halleluja. Ja, preist den Herrn. Ja, und das wünsche ich allen, die zuhören, die zuschauen, ja, dass wir sagen können, wir sind Erben. Wir haben das ewige Leben. Wir wissen, wohin wir gehen. Ja, wenn der Herr uns heute abholt, wir sind in seiner Gegenwart. Gibt nichts Schöneres, ja. Paulus hat es auch so geschrieben, ich wäre lieber heute schon beim Herrn, aber wenn der Herr noch eine Arbeit mit mir hat, dann will ich auch das erfüllen und so geht es uns auch. Wir gehen gerne wieder zurück, solange wir noch Zeit und Kraft haben und er uns ja, den Auftrag immer wieder neu aufs Herz legt. Und ich möchte jetzt einfach ermutigen, wenn jemand das noch nicht erlebt hat, ja, dieses Heimkommen zu Jesus, dieses, ja, in die Vaterarme zu kommen, ja, wo der Vater wartet und sagt, komm, ich bin da, ich vergib dir all deine Schuld, du musst nur zu mir kommen. Ja, so wie der heimkehrende Sohn im Lukas-Evangelium, ja, wo er einfach von der Schweinezucht kommt und egal wie er gerochen hat, der Vater nimmt ihn in den Arm und sagt, komm, du gehörst zu mir, du darfst wieder hineinkommen ins Vaterhaus. Und so dürfen wir alle zurückkommen, bekennen, ja, was vergangen ist und wissen, dass er die Befreiungsaktion gestartet hat und immer noch bereit ist. Seine Arme stehen auch heute noch offen. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass deine Arme immer noch offen sind für alle die, die dich heute annehmen möchten. Dass deine Barmherzigkeit jeden Tag neu ist. Aber wir wissen nicht, wie lange, Herr, diese Tür offen ist. Jesus, du bist die Tür zum Leben. Du hast die Tür freigemacht zum Vater durch deinen Tod am Kreuz, durch dein Blut. Hast du uns reingewaschen, Herr, vor aller Schuld. Und wir kommen zu dir und loben und preisen dich darüber. Und bitten dich, dass du jetzt alle Herzen anrührst, die vielleicht noch keine Entscheidung getroffen haben, wo noch am Zweifeln sind und sagen, warum, wieso, ja. Und es gibt wirklich nur eine Antwort, das größte Geschenk, diese Liebe, die dürfen wir bei dir erfahren, da dürfen wir auch Heilung erfahren, ja, Heilung in verschiedenen Aspekten, die wir jetzt nicht wissen, aber du, Vater, weißt sie. Und wir bitten dich, dass du jetzt jeden anrührst durch deinen Geist, dass dein Geist jetzt fließt und Ströme des lebendigen Wassers durch Herzen, die verletzt sind, wieder heilen. Ja, da wieder Vergebung geschieht, ja. Wir danken dir dafür, himmlischer Vater. Wir danken dir in Jesu Name. Amen. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch und leite euch durch seinen Geist auf allen guten Wegen. Amen.